Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, die üblichen Verdächtigen kommen aus X-Men.
Days of Future Past, was man ja vielleicht so als Anspielung auf Proust deuten kann. Remembrance of Things Past ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit auf Englisch. Und dieser schöne Titel ist durch die deutsche Übersetzung Zukunft ist Vergangenheit wieder mal ruiniert worden.
Wie ihr hören könnt, haben wir heute eine andere Stimme auch dabei. Das ist Dr. Andreas Rauscher und er ist Doktor der Filmwissenschaft. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn heute im Kino getroffen haben und ihn auch so ein bisschen nach seinem ersten Eindruck fragen. Andreas, erzähl uns, wie hat er dir gefallen?
Also ich war ziemlich begeistert vom Film. Also das ist eine von den wenigen Serien, die tatsächlich mit fortlaufenden Teilen noch sehr interessante Ansätze hervorbringt. Außerdem, was man auch merkt, ist sehr spannend, dass Bryan Singer jetzt nach 11 Jahren zur Serie wieder zurückgekehrt ist. Eine der Sachen, die der Film sehr gut macht, neben der komplexen Zeitreisegeschichte und auch sehr schönem Gespür für das 70er-Jahre-Ambiente, ist, dass er den wirklich fürchterlichen X-Men 3 The Last Stand von Brad Ratner, der zwar Comedy solide inszenieren kann, aber absolut katastrophal bei Comic-Verfilmungen ist, dass hauptsächlich hier die Zeitreise genutzt wird, um den Film ungeschehen zu machen. Und das macht er auf durchaus sehr charmante Weise so, dass man im Prinzip schon sagen kann, Bryan Singer hat hier eine echte Auteur-Angelegenheit, dass er sich nämlich die Filmreihe, die er mitkonzipiert hat, wieder zurückholt und gleichzeitig eigentlich sehr schön auch an die Vorarbeit von Matthew Vaughn in den 60ern angesiedelten Prequel X-Men First Class, was vor 2-3 Jahren rauskam, anknüpft, in dem halt auch beide Generationen zusammengeführt werden. Also Rahmenhandlung mit den alten Darstellern, mit Patrick Stewart, Ian McKellen und so weiter. Und in der Vergangenheit dann eben James McAvoy und Michael Fassbender und Jennifer Lawrence aus dem Prequel.
Ich versuche mal ganz kurz noch die Geschichte zusammenzufassen. In der X-Men Zukunft sieht es extrem böse aus. Und es ist klar, dass eigentlich nur noch eine Zeitreise in die 70er verhindern kann, dass das alles den Bach komplett runtergeht. Das bedeutet dann, dass Wolverine vor allen Dingen derjenige ist, der dann in der Vergangenheit mit diplomatischem Geschick, das ist ja, und Geduld, was nicht gerade seine Stärke ist, versuchen muss, die damaligen Helden dazu zu überzeugen, alles etwas besser zu machen als in der ursprünglichen Vergangenheit. Tom, wie hat er dir gefallen?
Ja, ich war ja nach den gerade erwähnten X-Men First Class, also den ersten Jugendabenteuern, ziemlich enttäuscht. Fand, dass die Geschichte dann für mich nicht schlüssig weitererzählt oder schlüssig eine Vorgeschichte erzählt wurde. Dass das sehr auf die Kitschdrüse gedrückt wurde, das hat der Film jetzt gar nicht. Ich fand, dass die Story sehr rund läuft. Vor allem, was ich auch ganz positiv finde, wenn ich so ein bisschen über diesen Film jetzt rausgucke, auf die Superhelden-Movies, die letzten, die wir gesehen haben, dass da so eine in die Geschichten so eine Ernsthaftigkeit einzieht, die dem ganzen Genre unheimlich gut tut. Also bei unserem letzten Avenger-Film, dass wir Anspielungen auf NSA hatten, dass wir hier jetzt so ein bisschen anderes Kolorit mit reinbekommen. Jetzt war der Spider-Man letztes Mal so ein Ausreißer, das war ja eine sehr lustig erzählte Geschichte, die aber auch funktioniert. Nur hier habe ich irgendwie noch einen Mehrwert gespürt. Also da ist einfach irgendwie, da ist mehr Politik drin, da ist mehr Gegenwartsbezug drin, da ist mehr Biss drin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Jetzt muss ich ein kleines bisschen Essig in euren sehr süßen Wein reingießen. Ich habe ein bisschen Probleme damit gehabt mit der Motivation der Geschichte, mit der Motivation der Handlung. Es geht darum, dass das Blut einer bestimmten Person entscheidend ist und die Fähigkeit eines Wissenschaftlers da besonders entscheidend ist und wie entscheidend oder nicht, das schwankte sozusagen von handlungsdramaturgischen Anforderungen. Das hat mich so in der zweiten Hälfte so ein bisschen gestört. Ich habe mich da so logisch etwas nicht ganz ernst genommen gefühlt. Da hätte ich mir eine klarere Motivation und eine einfachere Handlungslinie gewünscht. Vielleicht bin ich jetzt auch von Snowpiercer geprägt, dass so eine Geschichte echt wie auf Schienen sozusagen entlangfährt und nicht rechts und nicht links gucken muss. Hier fand ich es ein bisschen, es geht dann so um Zeitreise, gibt immer Migräne. Fand ich, wird es dann so ein bisschen schwierig manchmal und holprig, was die Logik betrifft. Aber was ich total genossen habe, waren die Schauspieler. Also wenn man da Fassbender, Lawrence und so weiter, McAvoy und die beiden Unzertrennlichen, die beiden alten Männer am Start hat, das ist schon richtig zum gern zugucken. Und auch Ellen Page, fand ich, war sehr schön.
Ja, ich glaube, dass mit der ganzen DNA und so weiter, das ist ein reiner MacGuffin. Also das ist wie in den alten Hitchcock-Filmen. Von Hitchcock gibt es die schöne Anekdote, als er gefragt wurde, was MacGuffin ist, also so der Formel, der jeder hinterherjagt. Da meinte er, das ist wie ein Gerät, mit dem man in Schottland Löwen fängt. Wenn dann jemand sagt, oh, aber es gibt gar keine Löwen in den Highlands, dann muss man sagen, okay, hat der MacGuffin nicht funktioniert. Und ich glaube, dass eigentlich diese ganze Geschichte mit dem, das aus dem DNA...
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Dass eigentlich diese ganze Geschichte mit dem, dass aus dem DNA von Mystique die Sentinels konstruiert werden, das alles ist ein reiner Aufhänger. Also es geht eigentlich mehr, wie halt immer bei den gelungenen Marvel-Verfilmungen, mehr um die Psychologie der Figuren, um verfehlte Lebensentwürfe, die nochmal korrigiert werden können. Und das, glaube ich, ist eher das Zentrale. Ich meine, es schließt sich ja hier auch sehr schön wieder der Kreis, weil die ganze ernstere Auslegung der Comic-Verfilmung ging ja teilweise auf Bryan Singer vor 14 Jahren mit dem ersten X-Men zurück. Also es ist eigentlich sehr schön, wenn er jetzt diesen Ansatz wieder aufgreift, aber sich eben nicht wiederholt, sondern tatsächlich dies auch weiterführt. Und das fand ich schon sehr spannend.
Für mich ist die Prämisse auch hinreichend logisch, dass der Film funktioniert. Er hat für mich bei dem, darf ich jetzt was spoilern?
Wir sind schon hinter dem Spoiler-Alarm.
Also er hat für mich sogar bei dem Treffen des von mir sehr geschätzten Wolfmannes mit seiner Geliebten am Ende nochmal sogar einen richtig schönen, herzerwärmenden Moment, der dann aber auch direkt wieder konterkariert wird, dadurch, dass die Verhältnisse wieder hergestellt werden, wie sie früher waren. Das meine ich damit, dass ich finde, dass die Geschichte sehr viele rund erzählte kleine Details hat, obwohl jetzt beispielsweise der McAvoy nicht viel Ähnlichkeit hat, also der Xavier in Jung mit dem Xavier in Alt, Auge in Auge gegenüber, man da schon ein bisschen Vorstellungskraft braucht, um sich die eine in die andere Person hineindenken zu können, aber das Personal ist schon exquisit, das muss man schon sagen.
Die Optik macht's aber nicht. Ich erinnere mich, dass sie sich mal bei Star Trek Nemesis tierisch angestrengt haben, dass ein junger Picard aussieht wie ein alter Picard und das hat den Film überhaupt nicht gerettet. Also da ist der McAvoy, wir sind ja hinter dem Spoiler-Alarm, mit seiner Drogensucht und so weiter, auch eine wunderhübsche Geschichte eigentlich, warum er dann zwischendurch seine Fähigkeiten nicht zur Verfügung hat. Das ist dann auch, kommt dann auch sehr interessant drüber. Ich habe ein bisschen Problem gehabt mit dem einen oder anderen Zuschauer im letzten Drittel. Die ganze Geschichte hat ja ernste Momente und verzichtet nicht auf einen gewissen Pathos. Und dann gab es zwei, drei giggelnde, Popcorn-kauende Monster, die dann angefangen haben, über alles, was irgendwie mit Umhang und sonst was zu tun hatte, dann blöde zu lachen. Was mir auch so ein bisschen am Ende die Atmosphäre kaputt gemacht hat, vielleicht bin ich da nicht unempfindlich genug dagegen und habe versucht, das einfach nicht zu hören. Aber ist dann schon, es wird diese Suspension of Disbelief in dem Moment halt doch schon mächtig gestört, wenn dann zwischen reingegickelt wird, wenn es eigentlich dann doch traurig und auch ein kleines bisschen pathetisch ist.
Ja, oder das Interessante ist, dass es ja eigentlich bei X-Men, wie halt häufig auch bei Marvel, immer auch so ein Stück Gesellschaftsgeschichte ist. Also die Vorlage, auf der der Film basiert, ist ja so eine Graphic Novel von 1980. Und es ist schon sehr interessant, jetzt zu sehen, wie das 34 Jahre später, was also eigentlich damals im Comic die dystopische Zukunft war, wenn das heute verfilmt wird. Und das machen eigentlich sowohl First Class als auch Days of Future Past sehr gut. Dass sie die Vorlagen aufgreifen und dann eigentlich die ganzen politischen Subtexte, die man damals reininterpretiert hat, die werden jetzt im Film selbst reingepackt. Das ist so, wie man ja häufig dies hatte, dass man in Magneto und Professor Xavier sieht man den Konflikt zwischen Martin Luther King, der pazifistischen Vision der Bürgerrechtsbewegung, und Malcolm X auf der anderen Seite, die Militante, die zur Selbstverteidigung der Minoritäten bereit ist. Und das wird eigentlich sehr schön in den Film reingepackt. Also, dass es nicht nur einfach jetzt eine Verfilmung der Vorlage ist, sondern es ist auch ein Stück weit Interpretation, die durch Singer oder eben halt vorher durch Matthew Vaughn, der diesmal, glaube ich, auch zumindest an der Story beteiligt war, geleistet wird. Gut, es gibt da wahrscheinlich manche Zuschauer, die darauf nicht so anspringen. Die sind vielleicht überfordert damit. Aber da fragt man sich, warum die eigentlich überhaupt in den Film gehen. Und na gut, vielleicht hatten sie trotzdem auch ihren Spaß. Ansonsten sind die wahrscheinlich mit Green Lantern oder irgendeinem anderen vergurkten DC-Film besser bedient.
Über Green Lantern haben wir hier schon mächtig diskutiert. Mächtig, ich bin ja ein Green.
Also vielleicht gerade noch als eine Ergänzung dazu. Schön, dass du das gesagt hast. Ich kannte diesen Subtext jetzt nicht, aber es ist trotzdem spürbar, dass sowas, dass da so eine Ebene durchscheint. Für den, sagen wir mal, für den etwas gereifteren oder erwachsenen und nicht so häufig giggelnden Zuschauer ist das so eine Note, die so ein Film für mich unheimlich aufwertet.
Ja. Also auch wenn man diesen historischen Zusammenhang nicht kennt, dass es letztlich um Toleranz gegenüber Minderheiten geht, dass es darum geht, sich nicht von der Angst vor dem anderen kontrollieren zu lassen und dann eher Verständnis zu haben, das kommt halt auch wirklich rüber ohne den historischen Zusammenhang, der das alles nochmal eine Ecke stärker machen würde.
Sehr schönes Zitat auch bei dieser einen Sitzung, wenn dann, ich weiß nicht, ob das ein Senator, irgendeiner von denen, die eben diesen Etat für dieses Geheimprojekt bewilligen sollen, dann sagt, das können wir doch mit unserer eigenen Bevölkerung, können wir das doch nicht machen. Also wenn man das im heutigen Kontext so sieht, das hat schon einen sehr bitteren Nachgeschmack. Aber sehr passend an der Stelle, finde ich.
Können wir es also nur den Genrefreunden empfehlen oder wirklich allen, die Popcorn-Kino gerne sehen möchten?
Naja, vielleicht Popcorn-Kino nicht so ganz. Das ist eher schon so eine bisschen raffiniertere Form davon. Aber das Interessante ist, dass was momentan mit den Comic-Verfilmungen passiert, dass es ja eigentlich nicht mehr nur auf ein Genre fixiert ist, sondern das ist ja immer eine Kombination aus den unterschiedlichsten Einflüssen. Und das macht es halt gerade spannend. Einerseits Gesellschaftskritik, Science-Fiction-Elemente, interessante Action-Sequenzen. Oder wie auch beim letzten Captain America, der ja im Prinzip eine Art Spionage- und Verschwörungsthriller wie aus den 70er Jahren in einer modernisierten Variante war. Und das, glaube ich, macht es auch interessant für ein Publikum, das jetzt nicht rein auf Comic-Verfilmungen abonniert ist.
Ich finde auch, dass das bei allen bekannten Elementen, die man natürlich immer wieder sieht und die variiert werden, doch so einen neuen Drive noch in das Genre reingebracht hat, den ich besonders spannend finde auch, ja.
Wir leben also jetzt in einem Zeitalter, in dem Marvel sei Dank auch dieses ganze Superhelden-Comic-Geburtstags-Genre echt nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat über die letzten Jahre.
Habt ihr eigentlich Stan Lee irgendwo gesehen?
Nee, der war diesmal nicht dabei, aber Len Wein, der Erfinder von Wolverine, ist dafür diesmal im Cameo dabei.
Okay.
Ich glaube, dass aber bei X-Men Stan Lee traditionell nicht dabei ist, im Gegensatz zu Spider-Man und den anderen.
Ja, beim ersten und beim dritten war er dabei. Aber diesmal, ich glaube, er hatte keine Zeit, das war der einzige Grund. Also war eigentlich ursprünglich für ein Cameo eingeplant, aber aus irgendwelchen Termingründen hatte dies dann nicht geklappt. Und ich meine, was halt beim Film auch sehr spannend ist, ist, dass hier nicht diese billige Methode, schon wieder einen Reboot zu machen, wie es bei Spider-Man ja gerade gemacht wurde, realisiert wird, sondern dass man tatsächlich versucht, die Geschichte weiterzuerzählen und dann durch diese ganze Zeitreisethematik, alternative Entwicklungslinien doch auf clevere Weise an die vergangenen Filme anschließt und gleichzeitig eine neue Besetzung etabliert, ohne dass man jetzt einfach wieder ganz von vorne anfängt.
Das ist so eine Mischung daraus, einfach die Geschichte weiterzuerzählen und wie bei Star Trek dann ein Zeitreise-Reboot irgendwie hinzukriegen, um eine neue Geschichte erzählen zu können. Ich bin mal sehr gespannt, was bei Star Wars dann dabei rauskommt, wobei das hoffentlich mal keine Zeitreisenummer wird.
Naja gut, Lawrence Kasdan ist wieder als Drehbuchautor zurückgeholt worden, also das ist schon mal ganz vielversprechend bei Star Wars.
Wir sind ja hinter dem Spoiler. Was waren das da am Schluss? Also erstmal für alle, die bis dahin zugehört haben und jetzt sich wegschalten wollen, da kommt noch was nach dem Abspann. Aber was waren das? Munteres Mutmaßen.
Also Magnetos Vorläufer, erste Mutanten, würde ich mal
die
sagen.
Die apokalyptischen Reiter, die am Horizont auftauchen. Keine Ahnung,
ja, was du vermutest. Also ich weiß nur, aber das Ding habe ich bisher nicht gelesen. Es gibt, glaube ich, aus den 90er noch so einen weiteren Comic-Zyklus, der ist Age of Apocalypse und der soll im nächsten Film umgesetzt werden. Das war dann wohl die Vorschau drauf. Okay. Also ich meine, das machen sie ja ziemlich clever. Das haben sie im Prinzip aus den Comics übernommen. Ich meine, so wie beim letzten Wolverine-Film Days of Future Past angekündigt wurde, dass dann Ian McKellen und Patrick Stewart Hugh Jackman am Flughafen abholten und sozusagen signalisierten, okay, dieses schöne James-Bond-mäßige Zwischenspiel in Japan ist jetzt vorbei, jetzt gibt's wieder Ernsteres zu tun. Ja. So ungefähr ist es dann hier auch der Ausblick auf kommende Attraktionen.
Ich glaube, wir müssen uns mal für das Marvel Cinematic Universe den Alex Matzkeit holen und den mal ausquetschen, weil der sich da die ganze Zeit damit beschäftigt.
Ich glaube, wir müssten uns mal ein Schaubild machen.
gute Idee. Eine Sache wollte ich noch sagen, die mir noch aufgefallen ist. Dadurch, dass die Charaktere dann manchmal ein bisschen tiefer gezeigt werden und dann mal eine lustige Pointe und dann auch wieder etwas tieferes Gefühl ist, dadurch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es dann nicht immer dazu passt, mit Dingen rumschweben lassen und so weiter. Wenn man so auf eine etwas ernstere Schiene gebracht wird, dann hätte man gerne auch etwas weniger bunte Kostüme, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, mir fiel gerade ein, wo du das sagst, gab es in den 70ern schon Metallscanner. Sehr schöne Pointe, aber.
Macht Spaß.
Gelbe Spandex-Kostüm von Wolverine haben sie sich immer noch verkniffen, was schon mal eine ganz gute Entscheidung war.
Dann kommen wir jetzt dazu, wie immer, die Punkte zu vergeben. Wir haben von 0 bis 10. 0 wäre verbrennt das Zelluloid oder heute würde man sagen, löscht die Platte. 10 wäre, oh mein Gott, das kann nicht mehr besser werden. Andreas, du darfst anfangen.
Momentan tendiere ich zu einer 9. Und mal sehen, wenn der Film so in den Jahren darauf sich noch weiter so eindrucksvoll hält, vielleicht sogar noch ein bisschen zwischen 9 und 10.
Gute, solide 8 für mich.
Ich gebe ihm 7, bin dabei aber sehr zufrieden mit dem Film. Vielen Dank.
Gerne.
Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.